Der 6. August 1945 war zufällig ein Montag. Mein allererster Arbeitstag in der Armee. Ich hatte Training erhalten, um geheime Funksprüche zu dekodieren. An diesem Montag sollte ich vollwertige Assistentin für Dekodierung in der japanischen Armee werden.
Setsuko Thurlow, geboren 1932 in Hiroshima. Im Sommer 1945 war sie 13 Jahre alt, eine Schülerin. Sie war von der japanischen Armee als Helferin mobilisiert worden und arbeitete im Armeehauptquartier von Hiroshima.
Um 8 Uhr war ich im Armeehauptquartier, 1,8 Kilometer vom Hypozentrum entfernt. Ich war im zweiten Stock dieses Holzhauses. Dort hatten wir unsere Morgenversammlung. Unser Chef, Major Yanai, der für uns Schülerinnen zuständig war, schwor uns gerade auf die Arbeit ein. Hört, Mädchen, ihr habt dieses und jenes Training erhalten und ihr seid nun vollwertige Mitglieder, ausgerüstet für eure Arbeit. Es ist an der Zeit, dass ihr euren Patriotismus unter Beweis stellt und eure Loyalität gegenüber dem Kaiser. Und wir sagten, selbstverständlich, wir werden unser Bestes geben. In diesem Moment sah ich den bläulich-weißen Blitz durch das Fenster. Dann hatte ich das Gefühl, in der Luft zu schweben, und ich verlor das Bewusstsein.
6. August 1945, 8.15 Uhr. In fast 9.500 Metern Höhe klingt eine amerikanische B-29 eine Atombombe aus, Little Boy. Sprengkraft 13 Kilotonnen TNT. Hauptbestandteil Uran-235. Die Bombe fällt exakt 44,4 Sekunden lang. Dann löst der Zünder die Explosion aus. Auf die Explosion folgen gleißendes Licht und ein riesiger Feuerball mit enormer Hitzeausstrahlung. Nahe dem Hypozentrum, der Explosionsstelle in Hiroshima, geht alles in Flammen auf. Temperaturen von über 6000 Grad Celsius entstehen. Kurze Zeit später meldet die BBC:
Scientists, British and American, have made the atomic bomb at last. The first one was dropped on a Japanese city this morning.
I tried to move my body and see if I can move, but I couldn't move.
Ich versuchte mich zu bewegen, aber es ging nicht. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich war unter dem zusammengestürzten Gebäude begraben. Ich dachte, dass ich sterben würde. Dann hörte ich die schwachen Stimmen der Mädchen, meiner Klassenkameradinnen, die mit mir in diesem Trainingsprogramm der Armee waren. Mit schwachen Stimmen riefen sie nach ihren Müttern: Mutter, hier bin ich. Mutter, hilf mir, hilf mir. Diese Stimmen habe ich immer noch im Ohr. Plötzlich packte mich jemand von hinten kräftig an meiner rechten Schulter und eine Stimme sagte: Beweg dich mit aller Kraft. Rühr dich so kräftig du kannst. Schüttle dich. Stoß, drück. Ich versuche, dich zu befreien. Und das habe ich getan. Dann sagte die Stimme: Siehst du das Sonnenlicht, das hier hereinkommt? Da gibt es eine Öffnung. Kriech so schnell du kannst in diese Richtung. Schau, dass du hier rauskommst, so schnell wie möglich. Das habe ich getan. Als ich dort war, war alles in Trümmern und die Ruinen brannten.
Nachdem sie sich aus den Trümmern befreit hatte, sei sie mühsam durch die Stadt gekrochen, erinnert sich Setsuko Thurlow. Mittlerweile hatte sich Dunkelheit über die Stadt gebreitet.
Anyway, I saw some dark object.
Ich sah dunkle Objekte, die sich uns näherten. Anfangs konnte ich gar nicht sagen, was diese Objekte waren, die sich da bewegten, bis mir klar wurde, dass es menschliche Wesen waren. Aber sie sahen nicht wie menschliche Wesen aus. Sie sahen aus wie Geister, mit wirrem Haar, blutbedeckt. Ihre Haut schwarz verbrannt, angeschwollen. Teile ihrer Körper fehlten. Manche trugen ihre eigenen Augäpfel. Sie schleppten sich langsam vom Zentrum der Stadt dorthin, wo wir waren. Soldaten sagten zu uns: Schließt euch dieser Prozession an und flieht zu den Hügeln. Das taten wir. Wir mussten vorsichtig über Leichen steigen, über Sterbende und Verletzte.
We carefully had to step over the dead bodies and dying people, injured people.
Es war eine Prozession von Geistern. Hände, Gesichter, Brüste waren zu purpurfarbenen Quaddeln angeschwollen. die aufbrachen und die Haut in Fetzen herunterhängen ließen. Eine Prozession von Geistern, die die Hände vor ihre Körper hielten. Sie drängten vorwärts, schleppten ihre verbrannten Körper, fielen übereinander und aufeinander, stöhnend, sterbend. Im Hypozentrum der Explosion erreichte die Temperatur 6000 Grad. Ein menschlicher Schatten war auf einer Steinstufe eingebrannt. Ist dieser Körper verdampft? Wurde er weggeschleudert? Niemand kann uns mehr sagen, wie es nahe dem Hypozentrum war. Es war unmöglich, die verschmorten, von Brandblasen übersäten Gesichter voneinander zu unterscheiden. Die Stimmen wurden ausgedörrt und heiser. Freunde stellten sich anderen selbst vor, erkannten einander trotzdem nicht mehr. Ein einsames Kind schlief unschuldig, seine Haut unverbrannt. Vielleicht hat es überlebt, behütet von der Brust seiner Mutter. Wir hoffen, dass dieses Kind aufwachsen konnte und weitergelebt hat.
Ein Text des Künstlerehepaares Toshi und Iri Maruki über Hiroshima. Die monumentalen Wandbilder der beiden Künstler gehören zu den eindrucksvollsten Darstellungen über Hiroshima nach der Stunde Null und über die Auswirkungen der Atombombe. Der Hiroshima-Zyklus umfasst 15 Gemälde. Jedes der Wandbilder ist exakt 1,80 Meter hoch und 7,2 Meter breit. Die Höhe entspricht der Körpergröße eines Menschen. Die Breite wurde so gewählt, dass die Betrachter kein Bild auf einen Blick erfassen können. Dies soll ihnen das Gefühl geben, ins Bild und damit ins Geschehen hineinzugehen. Im Original ist der Hiroshima-Zyklus in einem kleinen, entlegenen Museum in der Präfektur Saitama zu sehen, rund 2 Bahnstunden von Tokio entfernt. Dort lebten Toshi und Iri Maruki bis zu ihrem Lebensende im Jahr 2000 bzw. 1995. Am 6. August 1945 waren Toshi und Iri Maruki gerade in Tokio, erzählt Museumskurator Yukinori Okamura. Als sie die Nachricht hörten, dass Hiroshima zerstört worden ist, seien sie eilig aufgebrochen und nach Hiroshima gereist. Iris Familie lebte in Hiroshima.
Dann haben sie dort mit eigenen Augen gesehen, wie viele Menschen gestorben sind, wie sie schwere Verbrennungen erlitten und furchtbares Leid erfahren haben. Sie verbrachten etwa einen Monat in Hiroshima, dann kehrten sie nach Tokio zurück. Später zeigte sich, dass sie selbst damals auch radioaktiv verstrahlt worden sind. Aufgrund der Restradioaktivität hat sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert. Aber solange es ihnen noch gut ging und sie gut beisammen waren, sahen sie es als ihre Aufgabe als Maler, ihre Eindrücke aus Hiroshima zu malen.
Iris Elternhaus war 2 Kilometer vom Hypozentrum entfernt. Viele von Iris Verwandten und Bekannten wurden von der Atombombe getötet. Sein Vater durchlitt 6 Monate elende Qualen, ehe er starb. Seine Mutter überlebte. Später erinnerten sich die beiden.
Wir trugen die Verletzten. Wir verbrannten die Toten. Wir suchten nach Essen. Wir bauten Dächer aus verbrannten Zinnplatten. Wir irrten umher wie die Menschen, die die Bombe erlebt hatten, inmitten von Fliegen und Maden und dem Gestank des Todes.
Als sie in Hiroshima ankamen, regnete es. Und die Asche, die Hiroshima bedeckte, hatte sich in Schlamm verwandelt, der die Kleider verkrustete. Es gab keine sanitären Anlagen. Nahrung musste mühsam gesucht werden. Toshi wurde krank, nachdem sie halb verbrannten Kürbis gekocht und gegessen hatte, den sie auf einem Feld gefunden hatte. In der 2. Septemberwoche kehrten die beiden nach Tokio zurück. Toshi erbrach Blut aus ihren Eingeweiden und konnte kaum mehr einen Strich zeichnen. Sie befürchtete, an der Strahlenkrankheit zu leiden. Sie hatte außerdem Tuberkulose. Schlimme Ängste plagten sie. 3 Jahre sollten vergehen, ehe die beiden beschlossen, Hiroshima gemeinsam zu malen. Das war im Jahr 1948. Bisher war jeder der beiden individuell als Künstler bzw. Künstlerin tätig gewesen. Iri stand in der japanischen Tradition der Tusche-Malerei. Toshi malte Ölgemälde auf westliche Art. In ihrem gemeinsamen Werk verbinden sich die beiden Traditionen und werden zu einem neuen, einzigartigen Malstil. Museumskurator Yukinori Okamura bleibt vor einem der insgesamt 15 Paneele stehen, die im Maruki-Museum in Saitama zu sehen sind. Es trägt den Titel Geister und ist das erste Bild des großen Hiroshima-Zyklus, den Toshi und Iri Maruki gemalt haben. Geister entstand 1950.
Die meisten Menschen bringen die Atombombe mit dem Atompilz in Verbindung oder mit dem berühmten Gebäude in Hiroshima, dem Atombombendom. Das Ehepaar Maruki hat diese Dinge überhaupt nicht gemalt. Ihre Intention war von Anfang an, nicht die pilzförmige Wolke darzustellen, sondern den Schmerz der Menschen zu vermitteln, die sich unter dem Atompilz befanden. Toshi und Iri Maruki stellen in ihren Bildern nur Menschen dar. Wenn man genau hinsieht, sieht man auf den Bildern gelegentlich auch einen Hund oder eine Katze. Damit vermitteln sie, dass nicht nur Menschen gestorben sind, sondern alles, was lebendig war. Ihr Hauptanliegen war es zu zeigen, wie es den Lebewesen unter der Atombombe gegangen ist.
Geister, Feuer, Wasser, Regenbogen, Buben und Mädchen, Atomwüste, Bambusdickicht, Rettung, Yaesu, Petition, Mutter und Kind, schwimmende Laternen, Tod des amerikanischen Kriegsgefangenen, Krähen, Nagasaki. Aus diesen 15 Teilen besteht der Hiroshima-Zyklus des Künstlerehepaares Toshi und Iri Maruki, der in den Jahren 1950 bis 1982 entstanden ist. Ein visuelles Zeugnis des atomaren Infernos.
Dieses Werk heißt Wasser. Nach dem Atombombenabwurf flohen die verbrannten Menschen vor der extremen Hitze in die Flüsse. Dort starben sie. Ihre Leichen kamen an die Oberfläche, wurden an die Ufer gespült und türmten sich dort. Die vorhandenen Kräfte reichten nicht aus, jede Leiche einzeln zu verbrennen. Und so wurden sie in der Masse verbrannt. Man wusste nicht, wer war. Es war Sommer und sehr heiß. Die Leichen verfaulten und stanken. Und so mussten sie verbrannt werden. Auf diese Art wurden sie bestattet.
Es waren Berge von Leichen, übereinander gehäuft, mit den Köpfen in der Mitte dieses Leichenhügels. Sie waren so aufeinander gestapelt, dass ihre Augen, Münder und Nasen so wenig wie möglich zu sehen waren. Auf einem der Hügel bewegte sich der Augapfel eines Mannes und starrte. Lebte er noch? Oder hatte eine Made sein totes Auge bewegt?
...1946 wurde auf einem Hügel nahe der Stadt Hiroshima auf Anordnung von US-Präsident Harry Truman die sogenannte ABCC, die Atomic Bombs Casualty Commission, eingerichtet. Diese Kommission zur Untersuchung der Atombombenopfer hatte die Aufgabe, die Spätfolgen der Strahlung unter den Überlebenden der Atombomben zu untersuchen. Die Institution existierte bis 1975. Die Forschung profitiere bis zum heutigen Tage davon, erklärt Mitchell Ash, Professor für neuere Geschichte an der Universität Wien.
Jetzt hatte man sozusagen, entschuldigen Sie bitte die Metaphorik, ein lebendiges Laboratorium vor sich und man konnte das erstmals untersuchen. Man könnte sagen, die genetische Grundlagenforschung hat einen unheimlich starken Antrieb durch die Atombombe erfahren. Die Arbeit der Kommission selbst war wissenschaftlich gesehen eine unglaubliche Bereicherung in ironischem Sinn.
Die Opfer, die zum Teil zwangsweise von der amerikanischen Militärpolizei abgeholt wurden, erhielten dort weder medizinische Versorgung noch Hilfe.
ABCC never treated survivors, you know about that. They just wanted to study the effects of radiation on human body. Imagine that.
Setsuko Thurloff, die als 13-Jährige im Armeehauptquartier von Hiroshima arbeitete, als die Atombombe fiel, ist heute 83 Jahre alt. Als Zeitzeugin, die durch die Welt reist, und als Aktivistin für die internationale Kampagne zur Abschaffung der Atomwaffen, ICAN, hat sie viele Male erzählt, wie sie den 6. August 1945 erlebt hat. Doch auch 70 Jahre danach ist ihr die Anstrengung anzumerken, sich an diese Bilder und Szenen zu erinnern. Etwa an das Sterben und den Tod ihrer Schwester und ihrer kleinen Nichte.
My parents and I went to that place and found my sister and her child.
Meine Eltern und ich fanden meine Schwester und ihr vierjähriges Kind. 4 Tage lang hat meine Schwester danach noch gelebt, Was heißt gelebt? Sie hat diese Tage in Agonie verbracht. Das Kind überlebte ein wenig länger.
Ja, and the child lasted a bit longer.
Aber nachdem sie gestorben waren, kamen die Soldaten, gruben ein Loch, warfen die Leichen hinein, schütteten Benzin darüber, warfen ein brennendes Zündholz hinein. Mit Bambusstäben wendeten sie die Leichen immer wieder. Sie machten grauenvolle Bemerkungen wie: Der Magen ist nur halb verbrannt, das Gehirn ist noch nicht ganz verbrannt. Wir müssen es nochmals machen. Meine Eltern und ich, wir standen einfach dort und sahen zu, was die Soldaten machten. Die Erinnerung an diese Situation hat mich viele Jahre lang heimgesucht. Weil ich mich erinnerte, dass ich nicht imstande war, auch nur eine Träne zu vergießen. Sie wurden behandelt wie Schweinebraten oder Insekten. Es gab keinerlei Würde.
I couldn't even shed a tear or two. They were being treated like barbecued or roast pork or insects. There was no human dignity whatsoever.
Normalerweise hätte ich doch weinen müssen, aber nein.
You have tears and you cry. No.
Hilfe für die schwer traumatisierten Atombombenopfer, die Hibakusha, wie sie auf Japanisch genannt werden, kam spät. Psychologische Betreuung gab es nicht, auch später nicht. Sie seien von der japanischen Regierung einfach aufgegeben worden, beklagen Zeitzeugen bitter. Atombombenopfer und ihre Nachkommen wurden lange Zeit diskriminiert und aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Die Menschen hielten die Strahlenkrankheit, wie sie die unterschiedlichen Erkrankungen nannten, an denen die Hibakusha litten, für ansteckend. Atombombenopfer hatten es schwer zu heiraten. Man fürchtete die genetischen Schäden der Nachkommenschaft.
1960, also 15 Jahre nach den Bombardements von Hiroshima und Nagasaki, wurden Überlebende, die sich zum Zeitpunkt der Atombombenabwürfe im Umkreis von 2 Kilometern vom Hypozentrum befunden hatten, von der japanischen Regierung offiziell als Opfer anerkannt. Nach und nach wurden staatliche Unterstützungsmaßnahmen für die Opfer eingeführt. So erhalten sie etwa eine Opferrente und sind auch von Selbstbehalten bei der Gesundheitsversorgung befreit. Die koreanischen Atombombenopfer, die meisten waren im Krieg als Zwangsarbeiter nach Japan verschleppt worden, wurden erst in den 1980er Jahren von der japanischen Regierung anerkannt und entschädigt.
Atombombenbilder nannten Toshi und Iri Maruki ihren monumentalen Hiroshima-Zyklus. Doch als die Bilder Anfang der 1950er Jahre in einer unabhängigen Galerie in Tokio gezeigt wurden, wurde dieser Titel nicht verwendet. Die Ausstellung hieß 6.8. Wäre nämlich der Begriff Atombomben im Katalog, in der Ankündigung oder auf Flyern verwendet worden, wäre die Ausstellung verboten worden. Denn es war die Zeit der amerikanischen Zensur, erzählt Kurator Yukinori Okamura.
Natürlich wussten die Betrachter auch unter dem Titel 6.8., worum es ging. Sie wussten es, aber der Begriff Atombombe wurde nicht verwendet. So eine Zeit war das damals. Man durfte weder in Zeitungen noch in Zeitschriften oder Filmen Berichte über die Atombombe bringen. Es durften auch keine Fotos von Atombombenopfern gezeigt werden. Denn es gab eine strenge Zensur, die sich auf alle Druckwerke bezog. Die Bilder der Marukis waren aber keine Druckwerke und daher nicht Gegenstand der Zensur. Es waren von ihnen selbst geschaffene Kunstwerke, die daher nicht vom Presscode berührt wurden. So konnten die Marukis ihre Absicht verwirklichen, das Leid der Menschen durch die Atombombe sehr vielen Menschen zu zeigen und zu vermitteln.
Die Wanderausstellung wurde in 160 Städten Japans unter dem Titel 6.8. gezeigt und von tausenden Menschen gesehen. Eine überaus wichtige Informationsquelle während der Besatzungszeit. Bis 1952, während der gesamten 8 Jahre der amerikanischen Besatzung Japans, durften die Atombomben nicht erwähnt werden, gab es keine Berichte über die Atombomben und ihre Folgeschäden.
Die Bevölkerung wusste lange Zeit gar nicht, worum es sich bei der mysteriösen neuen Bombe des Feindes gehandelt hatte.
In Hiroshima, das 1949 offiziell zur Friedensstadt erklärt wurde, erinnert heute kaum mehr etwas daran, wie das Leben der Menschen nach dem Atombombenabwurf aussah und wie brutal der Überlebenskampf war. Im Atombombenmuseum sind freilich Objekte und Fotos von damals zu sehen, Augenzeugenberichte zu hören. Von den in den Trümmern herumstreunenden Waisenkindern ist in Hiroshima heute aber ebenso wenig die Rede wie vom blühenden Schwarzmarkt, den es in der Stadt gab, und den kriminellen Organisationen, die im Chaos auf ihre Weise zu überleben versuchten. Auch der Slum, der eine Woche nach dem Atombombenangriff entlang dem Fluss entstanden war, wird in keiner staatlichen oder städtischen Einrichtung thematisiert. Atombomben-Slum wurde er genannt, weil seine Bewohnerinnen und Bewohner hauptsächlich Atombombenopfer waren. Umso wertvoller sind die monumentalen Wandgemälde von Toshi und Iri Maruki als Zeitdokumente, die das menschliche Leid in den Mittelpunkt stellen. Mit ihrem ersten, 1950 fertiggestellten Bild Geister wollten die Künstler auch den Bogen zwischen Vergangenheit und Zukunft spannen, erzählt Kurator Yukinori Okamura im Museum in Saitama. Im Vordergrund des ersten Panels der Geisterprozession ist eine weibliche Gestalt zu sehen. Sie steht im Vordergrund des Bildes, aufgrund der Höhe des Panels von 1,80 Meter, lebensecht groß. Die Frau steht direkt vor dem Betrachter, der Betrachterin. Ihr Gesicht ist schwarz verbrannt, ihr Blick qualvoll verzerrt, ihr Haar steht wirr zu Berge, ihre Haut hängt in Fetzen herab. Ihr Bauch ist dick nach vorne gewölbt.
Es ist die Gestalt einer Mutter, die bald ein Kind gebären soll. Diese Darstellung ist für mich etwas ganz Großartiges. Diesen Zyklus über ein so furchtbares Ereignis wie die Atombombe, die mehr als 100.000 Menschen das Leben geraubt hat, von einem menschlichen Wesen aus zu beginnen, das bald neues Leben in die Welt bringen soll. Es ist ein Symbol für den überaus heftigen Kampf gegen die todbringende Zerstörung und zeigt auch, dass die Atombombe nicht nur hier und heute Menschen das Leben raubt, sondern auch ihre Zukunft nimmt.
Das ist ein Symbol für den überaus heftigen Kampf gegen die Todbringende Zerstörung. 響いたんだろうなというふうに思います。